Vater, wir wollen unser Leben auf ein festes Fundament bauen. Und ich danke dir, dass dein Wort dieses Fundament ist. So bitte ich, dass du uns Gnade schenkst und Leitung durch deinen Heiligen Geist, dass wir ja jetzt dein Reden hören. Und dass du dieses Wunder tust durch alle menschlichen Worte hindurch, unsere Herzen erreichst und du dort bewirkst, was du dir vorgenommen hast. Amen. Ja, ich habe mal nachgefragt, wie viele neue Bücher jedes Jahr in Deutschland aufgelegt werden, also verlegt werden. Nun weiß man heute ja nicht mehr, wem man was trauen kann, selbst diese große Suchmaschine. Da wurde angegeben, dass es nur in Deutschland 71.500 neu aufgelegte Bücher gibt. Ich habe gedacht, wenn das Fake ist und es nur 7.000 sind, ist ja auch eine Menge. Und da habe ich mich gefragt, was treibt eigentlich Menschen an, Bücher zu schreiben? Von Wissenschaftlern weiß man, die müssen das machen, die müssen publizieren, um zu zeigen, sie sind fleißig, sie sind gelehrsam und sie bringen die Forschung voran. Dann gibt es Leute, die das für ihr Ego brauchen. Ich will unbedingt mal ein Buch schreiben, damit alle wissen, ich kann das. Dann gibt es Leute, die müssen damit Geld verdienen. Auch das ist zu respektieren. Aber ich habe gedacht, es ist eigentlich viel, viel besser, wenn wir mal jemanden aus unserer Gemeinde fragen, der ein Buch geschrieben hat, warum er das eigentlich gemacht hat. Und wir haben großes Glück. Heute ist jemand da, der ein Buch geschrieben hat. Und sie würde ich gerne bitten, zu mir nach vorne zu kommen und einfach mal zu erzählen, Nelly Pries, was das mit deinem Buchprojekt so auf sich hat. Sei doch so freundlich.
Über die Geschichte meiner Vorfahren. Das hat mich schon immer interessiert, aber irgendwie hatte ich nie Zeit dafür gehabt. Die Kinder waren zu klein, mein Job war so stressig. Ja, so wie das ist. Und vor 5 Jahren wurde es bei uns zu Hause etwas ruhiger. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr entstanden in mir Fragen. Das war so, wie so Puzzleteile, die nicht zueinander passen, und entstand kein Bild. Und meine Eltern haben mir zwar schon viel erzählt, aber irgendwie war noch immer nicht so, ja, noch nicht vollkommen das Bild, ja. Und dann habe ich mich an meine Onkels, die Geschwister meines Vaters, gewandt und an die älteste Schwester meiner Mutter, das ist die einzige Zeugin, mütterlicherseits, und habe ihr so meine Fragen gestellt. Die eine ist zum Beispiel, was hat meine Vorfahren bewegt, aus dem schönen Deutschland, ihr Hab und Gut und Heimat und Freunde, alles zu verlassen und vor 250 Jahren nach Russland auszuwandern? Oder zum Beispiel, mein Vater ist an der Wolga geboren und aufgewachsen, meine Mutter an der Ukraine. Und die haben sich in dem kalten Sibirien lieben und kennengelernt. Und ich bin im warmen Kasachstan aufgewachsen und auch geboren. Also irgendwie war das alles so Entfernung von 11.000 Kilometern, die meine Vorfahren zurückgelassen haben. Ja, oder auch die Schwester meines Vaters, die ist nach Amerika, nach Chicago ausgewandert. Und da wohnt sie auch bis heute mit ihren Nachkommen. Ja, und dann hat meine Tante mir so viele bewegende Geschichten erzählt aus dem Leben meiner Vorfahren, und die waren so tief und so bewegend und so besonders, dass es in mir solche Neugier entstanden ist. Ich wollte immer mehr und immer mehr davon wissen. Ich bin zu ihr immer nach Köln gefahren und habe dann geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann bekam ich solche Motivation. Ja, und sah einfach auch die Notwendigkeit, dass das, was ich erfahre und an Informationen bekomme, und das müssen unbedingt meine Schwestern erfahren und wissen und unsere Kinder, unsere Kindeskinder und unser Nachkommen, einfach so die Wurzeln der Vorfahren, woher wir stammen, ja, was uns macht, das, was wir sind und wie wir sind, warum wir so sind, ja, die Identität. Ja, und dann habe ich ab und zu mal so das, was ich gehört habe und meinen Kindern erzählt. Und dann sagte der Julian: Mama, willst du nicht mein Buch schreiben? Ich helfe dir dabei. Dann hat Ute Wendler mich noch motiviert und mein Mann. Und dann, ja, habe ich mich getraut. Und so entstand ein Buch von 170 Seiten. Und das ist eigentlich, wie gesagt, mir war wichtig, dass es unser Nachkommen erfährt, die Wurzeln und ja, woher wir kommen und warum wir sind, so wie wir sind und warum der Opa denkt, so wie er denkt und warum meine Eltern weinen oft, wenn sie beten. Das kann ich jetzt alles viel, viel besser verstehen und sehe auch meinen Vater irgendwie auch anders, verstehe ihn viel mehr, seitdem ich das alles so, seitdem mein Bild, ja, die Puzzle zueinander gefunden haben und ein Bild entstanden ist aus dem Leben meiner Vorfahren.
Eine abschließende Frage: Wie viel Geld verdienst du mit diesem Buch?
Oh nein, nein, nein.
Es kostet eher was, ne?
Es hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich habe 3 oder 4 Jahre geschrieben, sehr intensiv. Ja, man musste auch Verwandte besuchen und die anrufen. Aber ich glaube, dieses Wissen ist unbezahlbar. Und das war mir wichtig, dass einfach das weitergegeben wird, nicht das Geld, sondern das Wissen.
Ja, das wollte ich auch nur hören, Nelly. Ganz herzlichen Dank. Also die Nelly hat mir auch nicht gesagt, du, ich schreibe ein Buch und mach doch mal eine Predigt draus. Also so ist das nicht, sondern ich habe es gehört und die war ganz überrascht, dass ich das wusste. Nelly, ganz herzlichen Dank, dass du dein Herz ein bisschen aufgemacht, warum du ein Buch geschrieben hast. Dankeschön.
Danke.
Ja, nun ist ja die Bibel eigentlich nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Bibliothek mit einer Fülle von Büchern drin. Und an manchen Stellen ist es relativ leicht, warum wir die Bibel eigentlich haben. Denn da sagt Gott einzelnen Menschen, zum Beispiel dem Mose, schreib auf. Schreib auf. Und da ist ja ganz klar, Gott sagt, schreib auf, zack. Oder den Propheten wird auch manchmal gesagt, schreib auf. Die Gesetzestexte möchte Gott, dass sie aufgeschrieben werden, damit das Volk Israel das erfährt. Aber es gibt ein Buch im Alten Testament, wo ich mich gefragt habe, warum findet sich das im Alten Testament drin? Und das sind die Psalmen. Denn dort ist es ja nicht so, dass Gott gesagt hat, so, ich schenke dir ein Gebet, schreib auf, sondern da ist es ja so, dass Menschen Gebete, Gedichte formuliert haben, herausgefunden haben für ihr Herz. Die gehen so in die Richtung, also vom Mensch zu Gott. Und die Leute haben die aufgeschrieben. Ich habe mich gefragt, warum tun die das? Gott fordert sie nicht auf. Wir finden keine Stelle im Alten Testament, wo Gott sagt, Mensch, hier der Psalm ist klasse, schreib mal auf. Wozu also das Buch der Psalmen? Wir dürfen nicht, wie soll ich sagen, das Psalmbuch ist halt kein Nebenbuch, sondern es sind ja 150 Psalmen. Also wenn es 3 wäre, würde man sagen, okay, könnten wir vergessen, die sind halt da reingeraten, kein Problem. Aber es sind 150 Stück, 150 Psalmen. Was hat die Menschen angetrieben, ihre Anbetung Gott gegenüber festzuhalten, zu sammeln und sich dann noch als Volk Israel dafür zu entscheiden, wir wollen, dass das in unserer Bibel wirklich ganz zentral drin steht. Und ich glaube, dass die Psalmen deswegen gesammelt und aufgeschrieben worden sind, weil Israel erfahren hat, wie wichtig Anbetung für sie als Volk Gottes ist. Wie wichtig die Anbetung im Glauben Israels ist an den lebendigen Gott. Das war ihnen so wichtig, dass sie gesagt haben, wir machen daraus ein Buch, 150 Psalmen. Und genauso wie bei der Nelly oder vielleicht noch viel stärker, haben sie das gemacht, um eine Erfahrung weiterzugeben, eine ganz kostbare Erfahrung weiterzugeben, von denen sie wollten, das soll in unserem Volk erhalten bleiben. Was ist also für Sie so das ganz Wertvolle an der Anbetung Gottes, was die Psalmenbeter weitergeben wollen? Ich finde es konzentriert zusammengefasst in Psalm 22, Vers 4. Dort heißt es, Gott, du Heiliger, du wohnst in den Lobgesängen Israels. Gott, du Heiliger, du wohnst in den Lobgesängen Israels. Was für eine Erkenntnis und was für eine Erfahrung. Ich habe so gedacht, wenn mir jemand sagen würde, so in Zeiten, wo ich ausgetrocknet bin, wo ich so den Eindruck habe, ich erlebe Gott gar nicht so, wie ich mir das wünsche, wie ich es bräuchte. Und dann sagt mir jemand, pass auf, in meinetwegen Kasachstan, da wohnt Gott. Ich würde wahrscheinlich selbst nach Kasachstan mich aufmachen, wenn das stimmt, dass Gott dort wohnt, habe ich mir so gedacht. Die Psalmbeter haben den Ort gefunden, wo Gott wohnt. Und ich finde, es ist eigentlich so eine traumhafte Erkenntnis, wenn man es sich so mal vor Augen führt, oder? Also Gott suchen und dann auf einmal sagt einer, hey, dort wohnt Gott. Ich merke, ihr ist das angekommen? Gut, wir machen mal ein bisschen weiter, vielleicht kommen wir da noch ein bisschen weiter. Gott wohnt in den Lobgesängen Israels. Oder auch in der gemeinsamen Anbetung Gottes ist Gott zu Hause. Dort ist er gerne, dort ist er zu finden. Was für ein Geschenk für Menschen, die Nähe Gottes erfahren wollen. Gott wohnt in den Lobgesängen Israels. Das ist es, was die Psalmisten als Wertvollstes weitergeben wollen und dass es lebendig bleibt im Volk Gottes. Gehen wir einen Schritt weiter. Die Christa hat heute sehr schön den Gottesdienst begonnen mit dem Satz auf Seele. Gott zu loben, das ist im Prinzip schon die Vorwegnahme des heutigen Predigttextes, der im Psalm 103, die Verse 1 und 2 steht. Ja, das schreibt David. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nochmal. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Über Lob Gottes, Anbetungspsalmen kann man viel sagen und ich konzentriere mich heute auf ganz wenige Dinge. Und ich möchte anfangen mit diesem Auf geht's, auf Seele, los Seele, fang mal an. David beginnt diesen Psalm, der noch viel, viel länger ist natürlich, damit sich selbst aufzufordern, Gott zu loben. Warum macht er das? Meine Vermutung ist, ich schließe auch ein bisschen von mir aus, es fällt ihm irgendwie gar nicht so leicht, Gott zu loben. Vielleicht ist es Trägheit, Müdigkeit, vielleicht auch Desinteresse. Vielleicht kann man sogar sagen, es ist normal, dass es einem nicht so leicht fällt, Gott anzubeten. Zumindest selbst David fällt es nicht leicht. Und er muss einen inneren Widerstand überwinden, um überhaupt ins Lob, in die Anbetung Gottes zu kommen. Und es scheint so zu sein, dass es für uns Menschen nicht so eine natürliche Lebensäußerung ist, wie zum Beispiel Essen oder Trinken, dass man, oh prima, endlich Anbetung Gottes, sondern ja, manchmal muss man sich selber anschieben, sagen, los jetzt auf, wer Sport treibt, kennt das vielleicht, nach 10 Kilometer Laufen, für die Letzten nochmal auf jetzt oder überhaupt aus dem Sessel hochzukommen. Danke, ja, ist auch ein guter Hinweis, dass man das sieht. Oh, also man könnte zumindest bei dieser Einführung so sagen, wenn du keine Lust hast, Gott anzubeten, du bist nicht alleine. Ist nicht so schlimm, selbst David scheint es so gegangen zu sein. Und es gibt jetzt neben meinetwegen Lustlosigkeit oder der inneren Trägheit auch eine ganze andere von Gründen, wo Leute sagen, nee, das will ich auch gar nicht. Ja, da ist vielleicht die Enttäuschung über Gott. Oder dass man sagt, ich fühle überhaupt nichts und ich brauche ja ein Gefühl, um Gott anzubeten und ihn zu loben. Oder ich bin halt so auch mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich da gar nicht zu komme. Es kann auch sein, dass meine Lebensumstände so sind, dass ich sage, mir ist überhaupt nicht nach Lob Gottes zumute. Ich habe den Eindruck, mich hat er jedenfalls vergessen. Und warum sollte ich ihn jetzt auch noch loben? Sei es durch Krankheit, durch Stress im Beruf, in der Ehe, was auch immer. Was auch manchmal das Lob Gottes hindert, ist, dass Menschen denken, es ist so eine Art Luxus. Also wenn ich noch positive Energie übrig habe, oder mich mal richtig gut fühle und alles stimmt und die Sonne scheint und ich bin auf dem hohen Berg, dann könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Und es kann sein, dass David das eben auch kennt und sagt, auf Seele, komm, jetzt geht's los. Er ruft seine eigene Seele auf, Gott zu loben. Was ist denn eigentlich die Seele? Und dazu brauche ich jetzt jemanden Freiwilligen, an dem ich mal demonstrieren kann, was im hebräischen Denken die Seele ist. Christian, komm, sei mal Freiwilliger. Also es gibt ja, es geistert ja in unseren Köpfen, wenn wir das Stichwort Seele hören, komm, na, keine Angst. Da geistert ja viel in uns herum, was so eine Seele ist. Also wir sind sehr stark vom griechischen Denken geprägt, was Seele ist. Und meistens denken die Leute, es ist so etwas Unzerstörbares. Wenn jemand stirbt, dann kommen zwei Flügelchen dran. Aber es ist jetzt wirklich griechische Philosophie. Und es flattert aus dem Menschen raus und ist unzerstörbar und geht irgendwo hin. Und der Schrottleib bleibt halt übrig. So, verfault. Und das ist also der Unterschied zwischen Leib und Seele. Aber im hebräischen Denken, der hebräische Mensch denkt immer praktisch. Deshalb habe ich mir jetzt mal jemanden genommen. Ursprünglich bedeutet Seele, also das hebräische Wort ist Nefesh, das können wir uns jetzt mal merken, Nefesh. Und das ist das hier. Das ist nämlich die Kehle und Hals. Warum die Kehle? Aber bleib nochmal, warum die Kehle? Doch für ein kleines Experiment noch, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Der hebräische Mensch ist sehr anschaulich, denn er weiß, alles Lebenswichtige muss durch diese Kehle durch. Es ist der Atem, es ist das Getränk, das Essen und auch Worte, Sprache kommt da raus. Deswegen ist es eine ganz entscheidende Stelle. Und es ist natürlich klar, und jetzt kommt das Experiment, wenn ich hier zudrücken würde und eben die Nefesh, also die Kehle abdrücke, dann ist es mit ihm vorbei. Christian, herzlichen Dank. Das nächste Experiment mache ich jetzt ohne Anschauung. Was für uns sehr unvorstellbar ist, ist, dass wir, also wir haben jetzt klar Kehle, wir verstehen, also alles, was mit Leben zu tun hat, ist Seele. So, wenn jetzt aber jemand verblutet, dann sagt der hebräische Mensch, ja, Blut ist seine Nefesh, seine Seele, denn wenn das Blut ausläuft, haben Sie gesehen, ist anschließend genau das gleiche Resultat, als wenn ich ihm die Gurgel zudrücke. So kann der hebräische Mensch sagen, Blut ist Seele, Kehle ist Seele und letztlich, und das kann ich jetzt bei mir selber zeigen, alles, was hier so drin ist, all das ist Seele. Und nicht nur also das, was wir so an Organen sehen wie, und was da reingeht, sondern halt auch, was da drin lebt. Gier, Begierde ist Seele. Gefühle der Wut, Enttäuschung, Hass ist Seele. All das, was einen lebendigen Menschen ausmacht, ist Seele. Und wenn einer tot ist, ist das eben alles tot, ist weg. So anschaulich ist das halt für den Hebräer. Der hat nicht irgendwie so ein Konstrukt im Kopf, sondern es ist immer anschaulich. Man kann es immer anfassen. Es gibt viele schöne Worte, die ich erklären könnte. Aber das ist halt nervig. Es sind Dinge, die er zusammenbringt, die wir nicht zusammenbringen. Wir kriegen Blut und Kehle, ist für uns sehr weit auseinander. Aber für den Hebräer ist das eins, weil es eben mein Leben ist. Und ist mein Leben weg, ist meine Nefesh weg, das war's dann. So. Also, wenn David sagt, auf Seele, dann sagt er im Grunde genommen, alles, was in mir ist, soll Gott anbeten. Und er meint wirklich alles. Und da will ich jetzt ein bisschen drauf rumreiten. Im Grunde genommen ergänzen sich die beiden, wenn er sagt, auf Seele, alles, was in mir ist, ist genau das Gleiche gemeint. Das alles in mir ist eine, nochmal Veranschaulichung für uns Europäer, was David hier mit Seele meint. Lobe den Herrn, alles, was in mir ist. Ich finde diese Aufforderung, an alles, was in mir ist, Gott zu loben, eigentlich sehr befreiend. Es gibt eigentlich nichts, was in mir sozusagen mein Leben ausmacht, was nicht würdig und fähig ist, Gott anzubeten und zu loben. Es sind halt nicht die Filetstücke meiner Gedanken, die nur zulässig sind, um Gott anzubeten, sondern alles in mir. Und das sind halt eben nicht nur die schönen und geordneten positiven Gefühle und Gedanken, sondern auch die Unruhe, der Schmerz, die Trauer, Wut und Enttäuschung. Alles, was mich ausmacht, was in mir lebt. Den nächsten Punkt habe ich genannt Chaos und Struktur. Wenn man die Psalmen durchliest, kann man ja etwas irritiert werden, weil sich genau das dort findet, Chaos und Struktur. In einem Psalm wird begonnen mit Rache und Tod, den man den Feinden wünscht, und endet mit einem wunderschönen Bild über Gott und lobt und preist und denkt, wie kann das zusammenpassen? Hier so Rache und dort auf einmal ein wunderschönes Bild von Gott. Tiefe Depression und Todesangst und dann, ich preise dich, du bist wunderbar, Gott. Also es finden sich in den Psalmen sehr oft, nicht überall, ich komme auch dann gleich, das ist also jetzt das Chaos, ganz große Spannungen, Brüche, und manchmal habe ich echte Schwierigkeiten, einen irgendwie gearteten roten Faden durch so einen Psalm zu finden. Und es ist Anbetung Gottes, das kriege ich manchmal einfach nicht zusammen. Mir fehlt der rote Faden, den ich mir gerne habe, aber die Psalmen spiegeln eben das wider, was David hier sagt. Alles in mir, auch das Chaos, soll Gott loben. Daneben findet sich aber und auch etwas anderes. Psalm 119, wir wissen, es ist der längste Psalm. Was passiert im Psalm 119? Da ist jemand, der ist ein Mathematiker am Werk. Und zwar betet er das Alphabet durch. Das heißt, jede Strophe dieses Psalms beginnt mit einem neuen Buchstaben. Aleph, Bet, genau so. Das heißt, jede Strophe beginnt mit einem neuen Buchstaben. Hat also jemand sozusagen in Form und Inhalt etwas sehr Schönes entworfen. Wenn ihr in euren Liederbüchern mal bei uns unter der 428 nachschaut, ist das genauso dort zu finden. Wie viel du deiner Wege und was dein Herz kränkt, das sind so und so viele Strophen, und er betet den Satz durch, wie viel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihm, er wird es wohl machen. Könnt ihr mal zu Hause nachgucken. Also es gibt auch Menschen, die nicht chaotisch sind, sondern die geordnet sind und entsprechend auch Psalmen verfassen. Die sagen, ich buchstabiere das Alphabet durch und bete so Gott an. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn, Chaos und Struktur. Das heißt für mich im Endeffekt, dass Anbetung nach dem Vorbild der Psalmen ein angstfreier Raum vor Gott ist. Alles in mir heißt, ich muss nicht erst zensieren, womit ich Gott anbete, sondern ich habe die Freiheit, angstfrei vor Gott zu treten, ihn anzubeten, denn so findet sich es halt auch in den Psalmen. Die sind völlig angstfrei vor Gott und beten vor ihm das durch, was in ihnen lebt. Ich habe also gesprochen über die Selbstmotivation, über die Kostbarkeit in Israel, über alles in mir. Und jetzt möchte ich noch zu dem Punkt kommen, was ist denn nun eigentlich Anbetung Gottes? Wenn man es kurz zusammenfasst, ist es die ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich will Gott anschauen mit meinem inneren Blick. Anbetung ist die bewusste Entscheidung, Gottes Schönheit und Größe wichtiger zu nehmen als alles andere, was in mir ist, was um mich herum ist. Wenn wir uns dazu entscheiden, Gott mit unserem Herzen, mit dem inneren Blick anzuschauen, dann wird irgendwann etwas passieren, dass Gott anfängt, uns anzuschauen. Ich meine, das tut er sowieso, aber irgendwann kommt es bei uns an, dass sein Licht in unser Leben hineinkommt, seine Gegenwart. Gott wohnt im Lobpreis, und wenn ich anfange, ihn zu loben, dann merke ich das, dann spüre ich das, dann bekomme ich das mit, und manchmal sehe ich es auch, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist. Anbetung ist einfach, Gott zu sagen, wer er ist. Ich habe vorhin auf Psalm 22 hingewiesen. Psalm 22 beginnt ja mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist das Gebet, was Jesus am Kreuz betet. Und Psalm 22 ist ein relativ langer Psalm. Und in den ersten 21 Versen, ich sage mal letztlich, schüttet Jesus vor seinem Vater, von dem er sich verlassen fühlt, sein Herz aus und beschreibt, was er am Kreuz erlebt. Es ist wirklich dramatisch, wie er quasi den Todeskampf beschreibt. Alles, was ihn zerreißt, bringt er zu Gott. Auch dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist immer noch ein Gebet und ist Teil seiner Anbetung. Und in Vers 22 auf einmal sagt er, Gott, du hast mich erhört. Ohne Voranwarnung. Auf einmal ist da etwas passiert, dass er sagt, Gott, du hast mich erhört. Und dann redet er für den Rest des Psalms über das, was Gott tut. Es ist faszinierend, man kann es sich nicht erklären, aber das ist das, er bringt all das, was in ihm ist, legt es vor Gott hin, lässt Gott draufschauen und auf einmal geht in ihm Licht auf. Anbetung heißt von der eigenen Befindlichkeit dann letztlich wegschauen auf Gott. Und dieser Blick verändert die geistige Atmosphäre in meinem eigenen Leben, im Leben einer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde. Die Psalmen sind ja zunächst einmal Gebetsbuch des Alten Testaments und ich glaube, dass wir als Christen ja noch viel mehr Einblick in das Herz Gottes haben durch Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie der Vater ist, wie sein Herz tickt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns noch viel tiefer in die Anbetung hineinführen kann und unserer Schwachheit, wie Paulus das sagt, aufhilft, anzubeten. Zum Schluss ein paar praktische Konsequenzen. Ich glaube, relativ unproblematisch, wenn man denn mal zu dem Punkt gekommen ist, dass man sagt, ja, ich möchte, dass Anbetung Teil meines Lebens ist. Und wenn man alleine ist, dann hat man ja alle Freiheiten, Gott anzubeten, wie man will. Wenn man dann noch draußen in der Natur ist und keiner einen hört, ist es noch einfacher. Wir haben ja bei uns im Gottesdienstablauf dann immer, und das ist jetzt der zweite Punkt, 20, 25 Minuten, wo wir sagen, so, jetzt wollen wir Gott anbeten, wollen wir Gott loben. Aus dem bisher Gesagten ist für mich deutlich, dass diese Zeit eine besondere, eine kostbare Zeit ist. Es ist halt nicht einfach nur so ein bisschen Schmuck, ach, lass uns noch ein paar Lieder singen, sondern ich erinnere nochmal daran, 150 Psalmen gesammelt, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt im Lobpreis unserer Gemeinde. Ich habe so gedacht, 20, 25 Minuten, ist das eigentlich angemessen für den Ort, wo Gott wohnt? Als Gedankenexperiment habe ich gedacht, eigentlich müssten wir ja unserem derjenigen, der die Leitung hat, sagen, so, jetzt wollen wir Gott anbeten und wir wollen das erleben, dass Gott gegenwärtig ist, dass er hier wohnt. Mach mal, mach mal. Musik, Lieder, das sind ja letztlich Werkzeuge und Hilfen, um den inneren Blick auf Gott auszurichten. Jeder hat ja die Verantwortung, sich selbst zu entscheiden, zu sagen, auf Seele, ich will mich dem Leiter der Anbetung anvertrauen, auf Seele, komm, ich habe jetzt die Chance, das hier zusammen mit Leuten zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir das hinkriegen, dass wir da nicht, oh Mensch, 20 Minuten rum, jetzt ist aber mal Zeit, sondern da ist unser Blick ja abgelenkt, ja, sondern dass wir es schaffen, zu sagen, auf Seele Gott zu loben, alles, was in mir ist. Und dass wir unsere Uhr vielleicht mal vergessen und den Braten und was auch immer. Das Zweite, was in Gemeinschaft manchmal schwierig ist, ist der Gedanke, was macht denn da mein Sitznachbar eigentlich? Mann, der kniet da ja. Wir sitzen doch normalerweise. Auch das ist eigentlich nicht hilfreich für Anbetung, weil dann ist mein Blick beim Nachbarn. Wieso eigentlich? Ich habe doch gesagt, auf Seele Gott zu loben. Auch der andere Blick ist ja auch nicht schlecht. Wenn ich nun weine, was wird der neben mir sagen? Auch da bin ich wieder nicht mehr bei, auf Seele Gott zu loben, dann bin ich wieder beim Nachbarn. Also Uhr, Nachbar und eigene Befindlichkeit kann uns davon abhalten, diese kostbare Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen und es auch zu verpassen, zu erleben, selber zu erleben, dass Gott im Lobpreis seiner Gemeinde wohnt. Anbetung ist ein Stück persönliche Verantwortung und Entscheidung. Ja, ich will meinen inneren Blick hier und jetzt mit meinen Geschwistern auf Gott richten. Ohne Angst, was denken die anderen von mir? Und ohne dieses Urteil, was macht der denn da? Es geht bei der Anbetung ja erst in zweiter Linie um mich, sondern in erster Linie geht es um Gott. dass wir ihn anschauen und ihm sagen, wer er ist. Deswegen zwei Bitten. Einander die Freiheit zu lassen, als Kinder Gottes, als Gemeinschaft Jesu Christi, einander die Freiheit zu lassen und einander nicht Angst zu machen durch unsere Blicke, Gedanken, was auch immer. Auch nicht zu verurteilen, wenn jemand für sich eine Form hat, Gott anzubeten. Sondern diese Freiheit, die uns die Psalmen durchdeklinieren, zu leben, auch unter uns. Und das andere ist sicher auch die Bitte, durch meine Art der Anbetung, andere nicht von der Anbetung Gottes abzuhalten. Das ist mir wichtig. Von der Anbetung Gottes abzuhalten. Also da ist eben einfach ein aufeinander Acht haben, ein Einfühlungsvermögen, Liebe, dass wir einander eben halt nicht Angst machen, aber auch nicht verschrecken, sowas in der Art. Und das Letzte so, Mut, die Menschen, die hier die Anbetung vorbereiten, die machen sich da sehr, sehr viel Mühe mit, sehr viel Gedanken mit. Und ich möchte Mut machen, sich denen einfach anzuvertrauen und mitgehen und sie auch nicht innerlich unter Druck zu setzen, oh, jetzt ist Zeit. Also, wir kommen jetzt genau zu dem Part, dass wir eine Zeit der Stille haben, uns darauf vorzubereiten und dann Gott gemeinsam anbeten wollen. Und ich wünsche euch dazu Gottes Segen und uns viel Freiheit, keine Angst. Gott wohnt im Lobpreis, in der Anbetung seiner Kinder. Amen.